Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zur 223. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Und gleich im Vorfeld möchte ich sagen, wir haben entschieden, den Podcast nicht in PSD2-Podcast umzunennen, obwohl wir heute wieder ein PSD2-Thema haben. Aber großes Versprechen, ab nächste Woche kein anderes Thema mehr. Nein, ab nächste Woche wieder ein anderes Thema. Aber das Thema PSD2 ist sehr breit und deswegen haben wir uns ein relativ interessantes Thema genommen, an das viele, glaube ich, in den letzten Wochen so gar nicht gedacht haben rund um PSD2. Wir haben uns den Jörg Spitaler, Geschäftsführer von Giropay, hier in den Podcast geholt, der mit PSD2 seine Akzeptanz auf der Bankenseite erweitern kann, was insofern mal ein PSD2-Use-Case auf der Bankenseite ist und eben nicht ein Fintech-PSD2-Case. Bevor wir aber reingehen und ein bisschen mehr über Jörg und Giropay erfahren, der Dank an unsere Sponsoren. Der erste Sponsor kennt ihr alle, Mastercard, das Payment Scheme, brauche ich glaube ich nicht weiter vorstellen. Der zweite Sponsor ist InnoPay, innovative Beratung für digitale Transaktionen und digitale Transformation. Hatten wir letzte Woche den anderen PSD2-Podcast mit der Panel-Diskussion. Dann vielen Dank an smartsteuer.de/fintech, Steuererklärung auf die smarte Art, auch für Fintechs. Schaut es euch an, smartsteuer.de/fintech. Und FinCompare, der vierte Sponsor, stellt sich selbst vor.
FinCompare vergleicht für Unternehmenskunden verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Dabei finden die Berater die Finanzierung, die am besten für die Bedürfnisse des Kunden geeignet ist.
Genau, dabei kann das im Jahr 2016 gegründete Fintech auf mehr als 250 Finanzierern zurückgreifen, um die besten Konditionen anbieten zu können.
Für den Kunden ist der Prozess dabei sowohl unkompliziert als auch schnell. Er stellt eine Finanzierungsanfrage auf der Homepage oder per E-Mail. Ein Berater ruft den Kunden daraufhin innerhalb weniger Stunden an. Anschließend ermittelt der von FinCompare eigens entwickelte Algorithmus passende Finanzierungsmöglichkeiten. Der persönliche Berater schickt dem Kunden daraufhin die 5 Finanzierungsmöglichkeiten, die am besten mit dessen Bedürfnissen übereinstimmen, zu. Der Kunde wählt daraufhin eins aus und FinCompare kümmert sich um den erfolgreichen Abschluss der Finanzierung.
Ja, vielen Dank. Jörg, stell dich mal vor, wir sind hier, diejenigen, die bei Twitter sehen, in einem sehr aparten Hotel in einer Bibliothek mit schweren Ledersesseln. Ob das jetzt mit Fintech oder etablierten Banken zu tun hat, diese Brücke möchte ich jetzt nicht gehen und diesen Vergleich nicht machen, sondern erzähl einfach mal von dir. Du bist Geschäftsführer von Giropay, ein bisschen kurz zur Historie und was Giropay so macht für diejenigen, die es nicht kennen.
Ja, hallo Jochen erstmal. Ich denke, dass die gediegene Atmosphäre deinem gesetzten Alter vielleicht entgegenkommt. Insofern fange ich an, dass ich deutlich jünger bin. Bin 40 in diesem Jahr geworden und feiere tatsächlich gerade mein 10-jähriges Dienstjubiläum als Geschäftsführer von Giropay. Und denke, dass wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel für Giropay getan haben. Ich denke, da gehen wir im Laufe des Podcasts nochmal zu ein. Aber die große Nachricht war natürlich in dieser Woche, dass wir endlich unseren Malus, unseren Wettbewerbsnachteil ausmerzen wollen, den wir gegenüber unseren Mitbewerbern haben, nämlich die PSD2 zu nutzen, um die fehlenden Banken, die bei Giropay momentan nicht mitmachen, an uns anzubinden. Ich glaube, das ist genau der Anlass, weswegen wir heute uns auch hier verabredet haben.
Kannst du uns noch ein bisschen was zu Giropay sagen? Wie groß seid ihr Marktanteile? Wie viele Transaktionen? Ich habe da was von 10 Millionen im Handelsblatt die Tage gelesen. Kannst du das bestätigen oder dementieren? Was so die größten Händler, auf die ihr stolz seid?
Also da muss man ein bisschen tiefer einsteigen, denn Giropay selber bindet nicht die Händler an, sondern wir haben uns damals, als wir 2005, 2006 gegründet worden sind, anders aufgestellt. Giropay selber ist im Prinzip das Brand, die Marke. Wir machen Nutzungsbedingungen, ähnlich wie jetzt Mastercard oder wie Visa. Aber die Verträge mit den Händlern, das machen draußen unsere Acquirer. Und deswegen tun wir uns immer unglaublich schwer damit zu sagen, wir haben x-tausend Händler, wir machen x-tausend Transaktionen. Natürlich sehen wir das so ein Stück weit. Was ich sagen kann ist, dass unser durchschnittliches Ticket knapp bei 100 Euro liegt. Das ist schon ganz, ganz erstaunlich. Aber Transaktionszahlen selber veröffentlichen wir so in dem Rahmen nicht. Also ich habe irgendwann mal gesagt, alle 3 Sekunden zahlt jemand in Deutschland mit Giropay. Das ist schon ein bisschen länger her. Und gehe mal davon aus, dass wir in den letzten Jahren gewachsen sind. Und wenn man das jetzt ein bisschen relativiert, dann kann man im Kopf rechnen und vielleicht kommt man dann ja auf die Zahl, die du gerade in den Raum gestellt hast.
Okay, gut, danke. Händler, große Händler, wo man das Logo sieht?
Wir sind sehr stark, das haben wir auch in der letzten Zeit kommuniziert, sehr stark in der Reisebranche, weil da eben gerade diese Zahlungsgarantie, die Giropay ja systemimmanent ausspricht, sehr stark gefordert ist. Das heißt, wir haben natürlich irgendwie mit der deutschen Lufthansa ein sehr renommiertes Unternehmen angebunden, worauf wir auch sehr stolz sind. Geht aber auch über die Lufthansa Group hinaus, also auch Austrian nutzt es und einige andere Airlines. Wir haben natürlich auch Marktplätze wie Rakuten. Wir haben die Deutsche Post, DHL. Im Ticketing-Bereich sind wir mit bei Eventim vertreten. Also wir sind mittlerweile sehr stark in allen Branchen vertreten. Aber tatsächlich muss man sagen, da wo die Zahlungsgarantie Sinn macht, gerade da, du kommst auch aus dem Bereich BigPoint, wo du ja mal gearbeitet hast, da wo die Zahlungsgarantie Sinn macht, wo es auch um digitale Güter geht, wo es darum geht, etwas schnell auszustellen, wie Tickets, sei es jetzt bei Eventim, sei es bei der Lufthansa, da sind wir stark und da wachsen wir auch sehr stark.
Okay. Jetzt erklär uns doch mal diesen Hattrick. Also für mich war es ein beeindruckender Hattrick, als ich das jetzt gelesen hatte, dass ihr euren Wettbewerbsnachteil gegenüber Sofort und anderen Payment Schemes wettmacht über die Nutzung der PSD2. Wie kommt es überhaupt zu diesem Wettbewerbsnachteil und wie seid ihr dazu gekommen, den zu eliminieren über die PSD2?
Also fangen wir nochmal bei der Historie von Giropay vielleicht an. Als wir 2005, 2006 das Thema gegründet haben mit den lieben Kollegen André Bajorath und Arnulf Käse, die ja bei euch auch nun sehr stark verhaftet sind, hat man das Thema damals so gesagt, man möchte unbedingt mit den Banken zusammenarbeiten. Damals, und ich glaube, das ist auch ein Resultat, dass es heute die PSD2 gibt, sahen die Banken AGB eben vor, ja, man soll PIN und TAN bitte nur auf seinen Seiten eingeben. Du kennst die ganze Historie und ich denke, eure Zuhörer eben auch. Daran hat man sich natürlich als Bankentochter, weil wir zum Drittel den Sparkassen gehören, ein Drittel der Postbanken und ein Drittel der Volksbanken, Raiffeisenbanken, natürlich auch orientiert und daran gehalten. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit an der Stelle. Und deswegen, um letztendlich dann nicht nur diesem technischen Anspruch gerecht zu werden, dass man sich daran hält, sondern eben auch dieses Thema Zahlungsgarantie aussprechen kann, bedarf es eben auch eines Vertrages, eines individuellen Vertrages mit jeder Bank. Wir haben 1500 Banken an Giropay angebunden. Du kannst dir also vorstellen, wir haben 1500 Verträge.
Wie viel Ordner und Schränke sind das denn überhaupt?
Das ist schon sehr ordentlich, weil sich natürlich auch in den letzten Jahren viel, viel getan hat. Es sind viele Sachen dazugekommen, wie auch Identitätsdienste, die wir ja schon weit voraus im Gegensatz zu anderen angeboten haben. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu, unter dem Label Giropay ID. Aber um auf die Geschichte zurückzukommen, also 1500 Verträge, die eben dann auch dieses Thema Zahlungsgarantie eben abarbeiten, im Sinne von, es ist ein abstraktes Schuldversprechen auf Basis dieser Verträge. So, und das heißt also, wir sind in der ersten Zeit sehr stark auf Akquisetour bei den Kreditinstituten gegangen und haben gesagt, wollt ihr denn da nicht mitmachen? Und das hat, wie man sieht, ziemlich gut geklappt, aber es hat eben nicht so gut geklappt, dass wir flächendeckend in Deutschland etabliert sind. Wir haben mit der Postbank, mit den Sparkassen, mit den Volksbanken, Raiffeisenbanken die 3 großen, starken Privatkundenbanken an Giropay angebunden. Aber natürlich geht es in jedem Vertriebsgespräch, immer wenn du mit Kunden sprichst, mit Händlern sprichst, darum, ja, aber ihr habt ja nicht alle Banken. Guckt euch den Wettbewerber an, die haben sie. Das ist jetzt aber schwierig. Warum kriegt ihr das nicht hin? Und insofern ist das für uns ein sehr bedeutender Schritt, dass wir jetzt die PSD2 nutzen, um diese fehlenden Banken anzubinden. Natürlich sagen wir, präferiertes Modell ist immer noch, liebe Banken, kommt zu uns. Wir machen das über die Verträge. Wir binden euch technisch auch an unser System. Aber wir zwingen niemanden zu seinem Glück.
Und welche API nutzt ihr dafür und warum habt ihr jetzt erst auf die PSD2 gewartet? Ihr hättet ja vorher schon mit Dienstleistern wie Figo, Fintech Systems und Co. das machen können.
Also, um vielleicht damit anzufangen, wir sind natürlich als Bankentochter sehr stringent in unserem Handeln und unserem Tun und wollen es sehr genau und sehr richtig machen, weil für uns und insbesondere für unsere Gesellschaft da eben Sicherheit das höchste Gut ist. Damit will ich nicht behaupten, dass alle anderen Lösungen unsicher sind. Aber wir haben uns eben bewusst gesagt, wir möchten, dass wir als Bankentochter auch eine Lösung aus diesem Kooperationsnetzwerk herausfinden. Und deswegen ist Giropay auch nicht selber der Zahlungsauslösedienst, mit dem wir diese Lösung umsetzen, sondern wir haben eine Kooperationsbank gefunden. Denn jedes Institut, das eine Vollbank in Deutschland besitzt, kann sich, um das jetzt mal ganz salopp auszudrücken, bei der BaFin melden, Finger hochheben und sagen, hallo, ich bin eine Vollbank, ich möchte auch gerne als ZAD oder als Kontoinformationsdienst arbeiten. Ich muss keinen eigenen Antrag stellen, so viel wie vielleicht eine FIGO zum Beispiel, sondern als Vollbank habe ich einfach ja auch mal einen Vorteil durch die ganze Überwachung. Und deswegen haben wir bewusst gesagt, Mensch, wir möchten in unserem Netzwerk bleiben, wir möchten, dass es mit uns eine Bank zusammen macht. Und deswegen hat es vielleicht auch so ein Stück weit gedauert, aber es hat eben auch so lange gedauert, weil wir bewusst auch darauf gewartet haben, dass die PSD2 auch rechtssicher den Rahmen ausgestaltet ist. Es wäre ja eine groteske Situation, und ich meine, auch das weißt du und das wissen wahrscheinlich auch die meisten eurer Hörer, dass wir ja durchaus damals den Mitbewerber die Sofortüberweisung verklagt haben, weil wir darin einen Wettbewerbsnachteil gesehen haben, dass sie die offenen Bankenschnittstellen nutzt, um ein ähnlich gelagertes Geschäftsmodell wie wir zu betreiben. Und wir haben halt gesagt, für uns ist das ein Wettbewerbsnachteil, weil wir durch diese Bankverträge halt einen viel höheren Aufwand betreiben. Und das sehen wir als Nachteil. Und insofern war es vielleicht auch ein Stück weit ein Treiber in dieser gesamten Diskussion. Aber für uns war es eben wichtig zu sagen, okay, wir nehmen jetzt die PSD2 und wenn sie rechtssicher ausgestaltet ist und wir können darüber die Banken anbinden, dann tun wir das sehr gerne. Aber es wäre eben sicherlich eine sehr groteske Situation, wenn wir dann angefangen wären mit Screenscraping oder anderen Lösungen. Ich glaube, das wäre ziemlich unglaubwürdig geworden.
Stimmt. Und ihr nutzt insofern dann jetzt die Berlin Group
API? Genau. Wir nutzen die Berlin Group Schnittstelle, diese Next-Gen PSD2 heißt sie, glaube ich.
Und damit sprecht ihr nur die deutschen Banken an oder könnt ihr, auch weil Berlin Group ja kein nationaler Standard ist, sondern internationaler Standard, auch theoretisch alle anderen Banken ansprechen?
Also theoretisch können wir das auf jeden Fall, aber wir sind natürlich erstmal total glücklich, dass wir erstmal in Deutschland jetzt ab dem 4. Quartal anfangen, die fehlenden Banken im Rahmen von so einem Rollout-Prozess an uns anzudocken. Wir möchten auch nicht irgendwie auf den roten Knopf drücken und alle Banken sind auf mal online, sondern da haben wir schon irgendwie ein Qualitätsversprechen gegenüber unseren Händlern, gegenüber unseren Kunden abzugeben. Und deswegen wird es ein sukzessives Verfahren sein, was nach und nach eben die Banken auframpen wird. Und das gehen wir ab dem 4. Quartal an.
Und wie sieht es aus im Vergleich zum klassischen Giropay? Ist dann die User Experience für den Kunden eine andere oder ist es identisch?
Es ist ziemlich identisch. Also heute musst du dir ja vorstellen, du wirst vom Online-Shop weitergeleitet. Entweder fragt der Online-Shop selber ab, bei welcher Bank bist du denn Kunde, oder er wird auf unsere sogenannte zentrale Bankenauswahlseite geleitet.
Das klingt ja sehr deutsch, zentrale Bankenauswahlseite.
Naja, als Bankentochter muss man auch mal in diesem Duktus bleiben. Wenn du einen Vorschlag hast, wie wir es umbenennen, wir sind offen für Vorschläge. Auf jeden Fall kann diese Bankenauswahlseite aber etwas. Und deswegen empfehlen wir unseren Händlern, diese Bankenauswahlseite einzusetzen. Denn wenn der Kunde dort einmal seine Bank ausgewählt hat, also es ist ein sehr sprechender Begriff, dann können wir uns das merken. Tolle Sache. Und dann sieht er diese zentrale Bankenauswahlseite nie wieder. Okay. Er sei denn, er löscht einmal seine Cookies oder sein Cash, dann ist es nämlich weg. Ja. So, und dann wird er von da aus direkt zum Online-Banking seiner Bank weitergeleitet und dann führt er die Transaktion durch. So ist der Stand heute für unsere klassischen Giropay-Banken, wenn wir es mal sagen wollen. Bei den Banken, die wir über die PSD2-Schnittstelle anbinden, haben wir einen kleinen Zwischenschritt einzufügen, weil es eben auch rechtlich dieses Zwischenschritt bedarf. Er kommt also auch auf diese Bankenauswahlseite und dort reicht dieser Schnittstelle, dieser PSD2-Schnittstelle, nicht alleine nur die Angabe der BIC, sondern wir müssen auf Basis dieser PSD2-Schnittstelle auch die IBAN des Kunden erfragen, weil die brauchen wir, um ihn letztendlich dann zu seiner richtigen Bank weiterzuleiten. Das ist auch tatsächlich so ein kleiner Kritikpunkt unsererseits an der PSD2-Schnittstelle. Ansonsten sind wir ganz happy damit, aber es ist ungewöhnlich, dass wir jetzt die Kunden danach fragen müssen, wie lautet denn deine IBAN? Wir versuchen es den Kunden so einfach wie möglich zu machen. Das bedeutet, er kann natürlich auch seine Kontonummer angeben und wir rechnen im Hintergrund die IBAN aus. Denn ich glaube, nahezu niemand kennt seine IBAN auswendig, geschweige denn hat er sie irgendwo aufgeschrieben oder hat sie parat am Computer irgendwo, wo er die Transaktion durchführt. Deswegen versuchen wir es ihm so leicht wie möglich zu machen. Heißt also, er muss dann, wir erkennen es automatisch, er kommt nicht von einer klassischen Giropay-Bank, gibt jetzt, ich sag mal, die BIC der Deutschen Bank ein, wissen wir, aha, die binden wir über die PSD2-Schnittstelle an, öffnet sich ein Dialogfenster, gib mal deine IBAN oder deine Kontonummer ein und dann drückt er weiter und landet dann, und das ist der Unterschied zur klassischen Giropay-Bank, landet dann einmal auf einer Seite vom Zahlungsauslösedienst. Das ist rechtlich so vorgeschrieben. Dort erfährt er dann so etwas wie eine unique Transaktionsnummer, die eben von diesem Zahlungsauslösedienst kommt, noch so ein paar Rechtstexte etc. pp. Er muss dort allerdings nur einen Button klicken. Er hat also nichts mehr zu erledigen. Er muss keine zusätzlichen Daten erfassen oder wie auch immer, sondern drückt dann dort lediglich nochmal auf den Button weiter zu meiner Bank. Und dann ist es der identische Prozess. Dann wird er weitergeleitet, weil wir gesagt haben, im ersten Schritt nutzen wir die Banken, die das sogenannte Redirect-Verfahren anbieten. Also es ist zum Beispiel eine Deutsche Bank oder eine Hypovereinsbank. Er wird zu seiner Bank zum Online-Banking weitergeleitet. Sieht für ihn genauso aus. So ist zumindest unsere Vorstellung. Wir haben es ja ist auch noch nicht so richtig live gesehen. Fühlt sich dann da hoffentlich wohl und vertraut, was eben natürlich auch auf die Conversion Rate einzahlen soll. Ja, macht mit PIN und TAN seine Transaktionen und wenn das gut gegangen ist, dann wird er zurück zum Shop geleitet. That's it.
Und jetzt war ja in einem der früheren Podcasts sehr starke Kritik gegenüber den PSD2-Schnittstellen der Banken von einzelnen TPPs und es gab ja auch dieses Schreiben von einem TPP an irgendwie 1500 Banken nach dem Motto, deine Schnittstelle hat einen Mangel und lalalala. Könnt ihr das bestätigen oder funktioniert es aus eurer Sicht?
Also aus unserer Sicht funktioniert es. Genau das, was ich eben angebracht habe, die Usability ist halt nicht so, wie wir sie uns möglicherweise gewünscht hätten, weil ich glaube einfach, dass diese IBAN-Abfrage eine Hürde ist, die nicht sein muss. Und wir würden uns wünschen, und ich glaube schon, dass natürlich auch die Banken daran interessiert sein werden, diese Schnittstelle auch ja usable zu gestalten und nicht zusätzliche Hürden einzuführen, dass da sicherlich noch die eine oder andere Verbesserung umgesetzt werden wird. Ich denke, zum Start müssen wir damit jetzt auch erstmal leben und damit können wir auch leben.
Okay. Und wenn ich das Modell richtig verstehe, gibt es ja für die Bank bei Giropay, also die angebundene Bank bei Giropay ohne der PSD2, so eine Art Interchange, wie auch immer ihr es nennt, Service Fee.
Zahlungsgarantieentgelt.
Wieder ein schönes deutsches Wort. Zahlungsgarantieentgelt. Ich lerne hier interessante Worte. Also, und wie ist es dann mit der Bank, die über die PSD2-Schnittstelle angebunden ist? Für die gibt es dann kein Zahlungsgarantieentgelt.
Korrekt. Also nur derjenige, der etwas aktiv gibt, der einen Vertrag hat und über diesen Vertrag eine Zahlungsgarantie gegenüber dem Händler ausspricht, der kann natürlich auch erwarten, dass er dafür entlohnt wird. Ja. Wir haben aber natürlich gesagt, es kann ja nun nicht sein, dass wir jetzt uns dafür feiern, dass wir alle Banken in Deutschland anbinden werden und dem Händler sagen, du hör mal, ist eine super Sache. Wir haben für 85% der Banken können wir dir eine Zahlungsgarantie übermitteln. Aber für die 15%, die wir über die PSD2-Schnittstelle anbieten oder anbinden, da kriegst du einfach nur die Zahlungsbestätigung. Das würde jetzt beim Händler, glaube ich, ein ziemliches Störgefühl auslösen. Und deswegen ist es so, dass der Zahlungsauslösedienst bei uns dann einfach die Garantie ausspricht und dafür ja, das Zahlungsgarantieentgelt stellvertretend für die Banken, die ihr im Hintergrund angebunden hat, bekommt.
Okay, okay. Und jetzt geht ihr doch bestimmt zu den Banken und sagt, guck mal hier, das sind die Volumen, das könntest du an Geld verdienen, das verdient jetzt jemand anderes oder schaltet ihr einfach die Banken auf und haltet trotzdem den klassischen Weg mit Vertrag offen?
Habe ich ja anfangs gesagt, für uns ist immer noch der präferierte Weg, dass die Banken mit uns aktiv zusammenarbeiten. Und jede Bank ist herzlich willkommen, die heute noch keinen Vertrag mit uns hat, einen Vertrag abzuschließen. Okay. Und dann kann sie auch bei Giropay mitverdienen.
Okay, gut. Warum habt ihr das gemacht, außer dem Offensichtlichen, dass ihr da einen Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Wettbewerb, insbesondere Sofortüberweisung, Trustly und wie sie alle heißen, schließen könnt?
Du, das ist der Hauptgrund. Also es gibt jetzt irgendwie keine Hidden Agenda, die wir damit verfolgen, sondern ich mache den Job seit 10 Jahren. Und als ich vor 10 Jahren angefangen bin bei Giropay, ging es erstmal darum, die Bedürfnisse und den Bedarf des Handels zu erkennen. Und deswegen haben wir uns damals die Zeit genommen, ja, den Handel auch mal zu besuchen und zu verstehen, was ist denn der Grund, weswegen Giropay nicht unbedingt die Marktakzeptanz findet, wie es zum Beispiel eine Sofortüberweisung gefunden hat. Mhm. Und der überwältigende Grund ist, dass wir einfach nicht alle Banken an Giropay angebunden haben. Nun kann man natürlich sagen, wow, vor 10 Jahren angefangen und jetzt umgesetzt, ist eine lange Zeit. Ja, ist halt so an der Stelle. Mhm. Wir haben in den Jahren davor aber jetzt auch nicht unsere Hände in den Schoß gelegt, sondern wir haben ja durchaus das eine oder andere an Features umgesetzt. Wenn ich mal erwähnen darf, das Thema Interoperabilität. Wir haben vor, ich glaube, 4, 5, 6 Wochen gesagt, dass wir vor 5 Jahren mit EPS diese Kooperation eingegangen sind. EPS ist das Pendant zu Giropay in Österreich. Dort machen interessanterweise alle Banken gleich direkt mit. Die Österreicher haben dort einen besseren Vertrieb bei den Instituten geleistet. Und wir haben gesagt, wir möchten irgendwie das grenzüberschreitende Bezahlen ermöglichen. Und insofern macht es ja aber keinen Sinn, dass Giropay jetzt in ein Land geht, wo es ein bestehendes, etabliertes System geht. Sondern wir haben gesagt, Mensch, eine Kooperation zwischen uns wäre doch ideal. Und das heißt, wir haben unsere Systeme miteinander vernetzt und mittlerweile über 4 Millionen Transaktionen darüber abgewickelt. Und das, was ich vorhin gesagt habe, ist, ich glaube, 2014 haben wir das Thema Altersverifikation eingeführt unter dem Label Giropay ID. Da haben die allerwenigsten über das Thema Identification nachgedacht. Heute erleben wir irgendwie, dass das der neueste Hype ist oder einer von vielen, wo sehr, sehr viele Firmen sich etabliert haben. Das hätte man möglicherweise auch schon früher haben können an der Stelle, weil es mit Giropay ID durchaus eine sehr gute Grundlage gibt und existiert, die man dazu auch hätte ausbauen können an der Stelle.
Wenn ich das alles so höre, ihr habt mit PSD2 jetzt erstmal eure Akzeptanzlücke geschlossen. Ihr habt in der Vergangenheit schon europäische Interoperabilität gehabt. Ihr könnt über die PSD2 theoretisch jede Bank, also zumindest jetzt auch, wenn ihr die Berlin Group Standard nutzt, jede Bank, die den Berlin Group Standard nutzt oder anbietet, in Europa anbinden. Seid ihr dieses nationale europäische Payment Scheme, was dem Herrn Balz von der Bundesbank so sehr unter den Nägeln brennt, seid ihr das schon da, ohne dass man es gemerkt hat? Also kommt es wie so ein Underdog um die Ecke und ihr bietet eigentlich all das, was viele gerne machen würden, wo auch viel Beratergeld im Moment wieder reingesteckt wird, siehe XPay, aber ist ja schon alles da.
Also ich sag mal, wir haben mit Giropay sicherlich eine gute Grundlage und dass wir uns in den letzten Jahren so am Markt etabliert haben, zeigt, dass das Verfahren durchaus nachgefragt wird. Nochmal, für mich ist wichtig, dass wir jetzt in Deutschland erstmal diesen Schritt gehen und die fehlenden Banken anbinden. Und für mich, und das sage ich auch aus tiefstem Herzen heraus, ist es wichtig zu erfahren, was der Markt möchte. Denn ich kann nur ein Verfahren etablieren, was auch am Markt nachgefragt wird. Es ist sicherlich hilfreich, wenn man eine politische Unterstützung dafür erfährt. Aber die ist für mich nicht maßgeblich in der Produktgestaltung, sondern die Produktgestaltung muss daraus abgeleitet sein, was Händler von mir erwarten. Und das habe ich in den letzten 10 Jahren gemerkt, ist nicht unbedingt das, was sich manche Leute, die politisch agieren, unbedingt ausgedacht haben an der Stelle.
Was eigentlich das Letzte noch ist, was alle Boxen tickt, ist das Thema Instant Payment. Eigentlich liegt es auch auf der Hand, dass ihr statt einer normalen Überweisung eine Instant Payment initiiert. Ist das irgendwie auf der Roadmap? Habt ihr es vielleicht schon, ohne dass man es weiß?
Also wir haben ja erstmal als Basis die Überweisung. Und ich denke immer, die Überweisung ist das Finanzinstrument, was eine Beschleunigung erfährt durch Instant Payment. Ja. Da macht es augenscheinlich ganz, ganz viel Sinn. Wir haben natürlich, und ich bin wieder bei 2005, 2006, als wir Giropay, ich will nicht sagen erfunden haben, aber in den Markt gebracht haben, dieses Vehikel der Zahlungsgarantie ja auch bewusst genutzt, um zu sagen, was nützt dem Handel, dem E-Commerce-Handel, eine Überweisung, wenn er nicht weiß, kommt denn die Überweisung an? Denn wir wollten ja, dass der Händler sofort nach der Transaktion weiß, okay, ich kriege mein Geld, ich habe die Zahlungsgarantie, die ist sicher und das Geld, damals 2005, 2006, ist irgendwann in 3 Tagen bei mir. Hm. Deswegen haben wir die Zahlungsgarantie erfunden. Deswegen haben wir das Produkt so veredelt, die Überweisung.
Also die Zahlungsgarantie ist ja das, also für die, die die Giropay nicht so gut kennen, mit Initiierung der Überweisung auf der Endkundenseite bekommt der Händler eine Nachricht, Achtung, du kannst die Ware verschicken, die Zahlungsgarantie ist ausgesprochen und das Geld kommt dann nachgelagert x Tage später.
Also nach SEPA maximal ja 1 Tag später, ne? Ja. Aber genau das ist der Hintergrund von Giropay. Mhm. So, und jetzt lernen wir ja gerade, dass durch Instant Payment der Zahlungsverkehr eine Beschleunigung erfährt. Ja, und wir würden ja blind durch die Welt gehen, wenn wir bei Giropay uns jetzt nicht darüber Gedanken machen würden, kann das Thema Instant Payment Giropay weiter nach vorne bringen. Mhm. Und da muss man ja augenscheinlich sagen, ja, natürlich. Mhm. Ich weiß nicht, ob das für alle unsere Händler ein wirklicher Mehrwert ist, auf Instant Payment umzuschwenken oder zu sagen, jawohl, wir nutzen weiterhin die Zahlungsgarantie, weil bei Instant Payment dauert es 10 Sekunden und das ist für uns immer noch zu lange. Mhm. Vielleicht gerade im Bereich der Tickets im Flugreisebereich, wo sekündlich der Ticketpreis neu berechnet wird, kann es ja durchaus der Fall sein, dass 10 Sekunden schon zu lange sind. Mhm. Ja, aber natürlich befassen wir uns sehr stark mit dem Thema Instant Payment. Nur, und das muss eine Voraussetzung sein, für mich ist ganz, ganz wichtig, dass unsere Kunden, also die mit Giropay bezahlen, weiterhin kostenlos bezahlen. Wenn ich momentan das Produktangebot bei den Banken sehe, dass Instant Payment extra bepreist wird, ja, dann wäre ich ja als Kunde mit dem Klammersack gepudert, auf gut Deutsch, wenn ich sage, okay, ich kann jetzt mit Giropay bezahlen, dafür muss ich 50 Cent hinlegen und wenn ich mit anderen Bezahlverfahren bezahle, zahle ich nichts extra dafür. Mhm. Das muss natürlich eine Grundvoraussetzung sein, dass Giropay als mögliches Instant Payment oder möglicherweise Instant Payment als zusätzliches Feature bei sich umsetzt.
Okay, jetzt weiß ich, bin mir nicht 100% sicher, bei Quid ist es glaube ich so, dass eine Quid-Transaktion automatisch eine Instant Payment-Transaktion ist, ohne dass der Kunde dafür was bezahlen muss.
Korrekt.
Könnte nicht über die gleichen Wege gehen oder ist es wieder 1500 Mal Vertrag anpassen?
Genau, das ist es.
Ach du meine Güte, okay, gut.
Was jetzt aber nicht bedeuten muss, dass es unbedingt wieder 10 Jahre dauert, aber wir haben halt gewisse Vorlauffristen. Man muss nur, finde ich auch, ehrlicherweise anerkennen, dass sich der Zahlungsverkehr in den letzten Jahren auch zu einem Thema entwickelt hat, was in den Vorstandsetagen bei den Banken einfach angekommen ist. Das war vor 10 Jahren, vor 15 Jahren eine andere Situation. Mhm. Da waren wir ja schon eine besondere Spezies, wenn wir über Zahlungsverkehr gesprochen haben. Bei den Banken an Kundenbindung passiert, sehr viele Erträge generiert werden und dass es heute darum geht, beides im Haus zu behalten und dass der Wettbewerb sehr stark zunimmt. Deswegen begrüße ich das außerordentlich, dass dieses Thema auch eine höhere Attention, wie man ja neudeutsch sagt, in den Banken und den Sparkassen erfährt.
Wenn ich mir jetzt anschaue, das andere Scheme PayDirect, die letzte Woche kurioserweise damit überrascht haben, dass ein paar Sparkassen abgesprungen sind, ein paar Privatbanken sind auch schon rausgestiegen zum Jahresende, die wurden ja politisch aus welchen Gründen auch immer viel stärker gepusht, hatten viel größere Marketingbudgets als Giropay, sind aber vom Volumen, wenn die 10 Millionen, die im Handelsblatt stehen, stimmen, bei Giropay lange, lange, lange nicht da, wo ihr seid. Wie ist es denn dazu gekommen, dass A, in der Vergangenheit es da diesen Split gegeben hat, dass man sich ja zum Stück weit auch selbst Konkurrenz gemacht hat innerhalb der Bankenlandschaft mit verschiedenen Verfahren? Und B, wie geht es jetzt weiter, wo jetzt im Rahmen von Xpay, und vielleicht kannst du drüber reden, da jetzt die Kräfte wieder gebündelt werden?
Also erstmal will ich vielleicht auch mal damit ein Stück weit aufräumen, dass wir uns irgendwie intern Konkurrenz machen. Das geistert ja immer durch alle Medien und das ist immer ein Fest für alle Journalisten, dass wir uns gegenseitig Konkurrenz machen. als Giropay damals in den Markt kam, ist ja auch niemand auf die groteske Idee gekommen, wir müssen jetzt die Kreditkarte abschalten im Internet, weil wir haben ja jetzt mit Giropay das neue E-Commerce-Bezahlverfahren. Ich glaube, es tut den Banken und insbesondere ihren Kunden auch gut, dass es eine gewisse Pluralität und eine Auswahl an Bezahlverfahren gibt. Natürlich wissen wir heute, derjenige, der heute gerne mit Kreditkarte bezahlt, der wird auch in Zukunft höchstwahrscheinlich mit seiner Kreditkarte bezahlen. Der mit PayPal glücklich ist, der wird mit PayPal glücklich sein. Und der sagt, ich möchte mich weder registrieren bei einem Unternehmen oder ich möchte auch aus irgendwelchen Gründen nicht 16 Stellen Kreditkarten eingeben und ich möchte dann nicht 3D Secure machen. Ich meine, das hat sich ja nun auch von der Usability her deutlich verkompliziert. Der sagt vielleicht, ich möchte mit PIN und TAN bezahlen. Also aus Bankensicht gesprochen, ist es doch total klug, einen Blumenstrauß an verschiedenen Bezahlverfahren den Kunden anzubieten, um dem Kundenwillen gerecht zu werden. Mir als Bank muss es doch nur wichtig sein, dass der Kunde meine Bezahlverfahren nutzt, als da wären Kreditkarte, Giropay und auch PayDirect. Denn PayDirect hat damals, und das ist mein Verständnis, einen anderen Anspruch an sich gehabt. Man hat gesagt, man möchte hier ein ähnliches Verfahren wie PayPal schaffen, wo man sich einmalig registrieren muss und wo ich dann quasi wie in einer Wallet bezahle. Mhm. Diesen Anspruch haben wir nie gehabt. Wir haben gesagt, wir sind registrierungsfrei. Bei uns zahlt der Kunde mit PIN und TAN. Und unser Wettbewerber ist eine Sofortüberweisung oder andere, die jetzt möglicherweise eben auch diese Chance ergreifen. Mhm. Und das kommt oftmals, finde ich, in der Diskussion zu kurz. Und mit Blick auf XPay, das sind natürlich alles sehr, sehr, sehr frühe Diskussionen. Und natürlich bringen wir uns da mit unseren Assets, die wir haben, gerne ein. Aber es ist ein viel zu früher Zeitpunkt, um jetzt zu sagen, wir gehen links rum, rechts rum oder geradeaus. Wir sind ein Teil davon oder wir sind kein Teil davon. Diese Diskussionen finden gerade erst statt und ich finde es auch richtig und wichtig, sich vielleicht auch mal in einer unaufgeregten Atmosphäre darüber klar zu werden, was möchte der Kunde und womit kann man ihm das Bezahlen, ich merke ja bei XPay nicht nur im E-Commerce, sondern eben Omnichannel, also auch am POS, schmackhaft machen. Und da muss man sich, glaube ich, einfach auch mal die nötige Zeit nehmen. Und Aktionismus ist da bestimmt kein guter Berater.
Wenn ich mir den deutschen Markt anschaue, war ja euer größter Wettbewerber Sofortüberweisung.
Ja.
Jetzt gab es diese Klage, die in der Folge dann letztendlich auch zu einer PSD2 geführt hat, weil Sofortüberweisung dann so ein bisschen Underdog gespielt hat und nach Brüssel gegangen ist und geschrien hat, die bösen Banken. Dann wurden die Banken verdonnert zu PSD2. Ist ja eigentlich fast eine Ironie der Geschichte, dass das Klopfen in Brüssel dafür sorgt, dass euer ganz altes Problem, nämlich Bankenakzeptanz, damit gelöst wurde. Hätte man eigentlich so nicht gedacht, dass es am Ende des Tages so ausgeht, oder?
Ganz bestimmt nicht. Nur, da muss ich auch sagen, ich hätte mir das natürlich auch deutlich eher gewünscht. Also nicht eher Prozesse zu führen oder vor dem Kadi zu stehen und so etwas darüber entscheiden zu lassen. Ich glaube, das ist auch, das nehme ich auch für mich ganz persönlich mit, dass man über Gerichte keinen Markt gewinnen kann. Man muss mit seinem Produkt gewinnen, ganz klar. Du musst mit dem Produkt überzeugen. Aber ja, du hast völlig recht. Es ist schon ein Stück weit ironisch und es besitzt einen gewissen Witz, dass wir ein Stück weit davon jetzt profitieren, angezählt zu werden, aber dann durchaus, und ich finde, diesen Mut würde ich mir bei vielen Banken oder auch bei Bankentöchtern viel mehr wünschen, einfach auch mal etwas auszuprobieren und nicht unbedingt immer sofort die 150% Lösung zu bauen, sondern darüber nachzudenken, okay, wir gehen hier jetzt mal in den Markt, testen etwas. Und ich glaube, ihr habt es auch schon in euren verschiedenen Podcasts oder Beiträgen gehabt. Ja, auch Scheitern ist irgendwie mal erlaubt. Ich meine, da jubelt keiner drüber. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Beispiele von Platzhirsch PayPal, ich erinnere mich immer noch an dieses Beispiel, in Oldenburg QR-Code-Shopping hochgelobt hat und damit krachend gescheitert ist. Aber man hat es zumindest probiert. Und diesen unternehmerischen Geist, diesen unternehmerischen Mut, den würde ich mir viel mehr wünschen, anstatt oftmals über Entscheidungen, die vielleicht in Gremien auch solidarisiert werden, ja nahezu vielleicht auch schon eine Ausrede dafür zu finden, dass es dann im Endeffekt vielleicht nichts geworden ist. Mhm. Und das, finde ich, ist für mich ein ganz großes persönliches Learning, was ich aus diesen gesamten 10 Jahren mit diesen Prozessen, mit dieser Begleitung der PSD2, mit Brüssel, mit Bankverbänden, mit Gremienstrukturen gelernt habe.
Ist eigentlich fast schon ein gutes Schlusswort, aber lass mich noch eine Frage stellen, nämlich im Kontext Unternehmertum sind ja auch immer Kosten und Aufwände relevant. Jetzt ist die Giropay GmbH, für diejenigen, die es wissen, jetzt nicht die größte Gesellschaft mit wahnsinnig viel Headcount. Das sind drei Geschäftsführer und eine Marketingdame und das war's, ne?
Genau.
Wie habt ihr das denn technisch überhaupt vom Headcount gestemmt, diese Anbindung an die Schnittstellen und wer hat es denn gemacht?
Da sind wir bei diesem Abklatsch vom Kreditkartenmodell. Also ich habe es ja eingehend schon erläutert, Giropay selber ist das Brand und legt die Nutzungsbedingungen fest. Aber ansonsten haben wir in der Giropay GmbH diese drei Geschäftsführer und eine Marketingdame. Wir haben dann, um diesen ganzen technischen Betrieb überhaupt zu ermöglichen, sogenannte Betreiber oder Operator, würde man bei der Kreditkarte sagen, lizenziert. Diese beiden Operator und Betreiber kann man auch namentlich nennen, Sistarfinanz und die Fiducia GRD, die binden auf der einen Seite die Kreditinstitute an und auf der anderen Seite die Acquirer bzw. die PSPs. Mhm. So, und bedeutet also, dass der Vertrieb gegenüber den Händlern, natürlich an die Acquirer so gesagt, ausgesourced wurde von der Giropay GmbH. Wir unterstützen die gerne. Wir versuchen da immer sehr viel Kommunikation an die Acquirer zu übermitteln und ihnen natürlich etwas an die Hand zu geben. Aber, und das muss man auch klar sagen, das war ein weiterer großer Nachteil an Giropay, dass wir nach außen hin gegenüber dem Händler nicht greifbar gewesen sind. Und das ist etwas, was wir, ich glaube, 2010, 2011 gelöst haben. Wir haben gesagt, wir müssen nach außen für Händler ansprechbar sein. Und das bedeutet eben auch, wir müssen nach außen sagen, was kostet's und wie funktioniert's. Die Giropay GmbH kann das aber nicht alleine aufgrund dieses Konstrukts. Und deswegen haben wir unter den Acquirern eine Ausschreibung damals gemacht und haben gesagt, wer kann denn für uns auf unserer Homepage, mit uns auf Messen, dafür werben, dass Giropay ein tolles Verfahren ist? Wer macht ein Preisschild da dran? Wer kann die Händler onboarden etc. pp.? Und das haben wir damals, oder das machen wir seit dieser Zeit mit der Giro Solution. Und das hat uns damals im Prinzip in die Lage versetzt, genau bei den Händlern ein qualifiziertes Angebot abzugeben. Eine technische Anbindung, eine Preisindikation und wir sind mit der Giro Solution heute in der Lage, einen kleineren Kunden, einen kleineren Händler, der jetzt ein Shop-Plugin von irgendeiner Software nutzt, innerhalb von 24 Stunden auch onzuboarden. Der Vertrag kommt mit dem Acquirer zustande. Wir haben also keine ellenlangen Verträge, sondern das gestaltet jeder Acquirer für sich selber aus. Mhm. Und boardet den Kunden dann und ich sag mal, bei der Giro Solution funktioniert das innerhalb von 24 Stunden. Wenn wir natürlich über Key-Accounts sprechen, wie jetzt die Lufthansa erwähnt, ist das natürlich ein ganz anderer Prozess, keine Frage. Aber das ist letztendlich das, wie wir versucht haben, Schwachstellen in diesem Konstrukt zu heilen, weil es war und es ist, denke ich, immer noch utopisch, dass wir als Giropay GmbH diese GmbH so ausstatten, dass sie der technische Betreiber wird, dass sie die Institute anbindet, dass sie für den Vertrieb verantwortlich wird. Deswegen haben wir uns Krücken gebaut, mit denen wir aber sehr gut mittlerweile gehen können.
So, und die PSD2-Anbindung macht auch die Giro Solution oder wer macht die?
Nein, die Giro Solution muss ja, die Anbindung der PSD2 muss ja über einen regulierten Anbieter erfolgen, über einen Zahlungsauslösedienst und das macht tatsächlich eine Primärbank.
Okay.
Über einen Betreiber, das heißt, Wir haben ja, hatte ich ja kurz erwähnt, zwei Betreiber, die Starfinanz und die Fiducia GAD. Und dieser Zahlungsauslösedienst, musst du dir so vorstellen, ist dann wie ein riesengroßes Institut. Also wir haben ja 1500 Banken einzeln angebunden. Und wenn wir merken, es kommt jetzt eine Big, ich bin wieder beim Beispiel Deutsche Bank, dann wissen wir, okay, hier gibt es ein Rieseninstitut und für dieses Institut gelten halt 100 verschiedene Bigs. Und dann geben wir das diesem Zahlungsauslösedienst und sagen, mach mal bitte und sende uns deine Antwort zurück, ob die Transaktion geklappt hat oder nicht.
Okay. Ja, also spannend.
Nicht so ganz unkomplex, ja. Aber es ist ein Stück weit dem Konstrukt geschuldet. Ich denke, wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel daraus geholt, sehr viel am Konstrukt gearbeitet, was möglich ist, ohne jetzt ja, eine Metamorphose hinzubekommen, um vielleicht mal das über diesen Begriff zu strapazieren. Aber ich denke, wir haben ein sehr etabliertes Verfahren geschaffen, ein lauffähiges Verfahren, ein akzeptiertes Verfahren, das, denke ich, in der nächsten Zeit durch die Chance, die fehlenden Banken anzubinden, nochmal ein stärkeres Wachstum erfahren wird.
Und letztendlich der Markt, siehe Sofortüberweisung, siehe Ideal, ist ja gegeben. Ist ja nicht so, dass ihr versucht, jetzt einen neuen Markt zu adressieren, sondern der Markt ist ja da.
Total. Und du hast vorhin nochmal den Schritt nach Europa angesprochen. Und da ist es vielleicht dann auch ein Stück weit die Gnade der späten Geburt, in Anführungszeichen. Eine Sofortüberweisung hat sehr stark expandiert und hat sich aber auch direkt aus einigen Ländern wieder zurückgezogen, weil man einfach gemerkt hat, es gibt keine Akzeptanz für eine Online-Überweisung dort. Und Deutschland ist zum Beispiel ein Land des Online-Bankings, der Online-Überweisung. Österreich auch, in Holland auch. In Italien gibt es einen bestimmten Markt dafür. Aber ich glaube, dass kartenlastige Länder wie zum Beispiel Frankreich oder natürlich auch England nicht unbedingt darauf warten, Bezahlverfahren auf Basis der Online-Überweisung zukünftig anzubieten. Und deswegen haben wir da vielleicht auch ein Stück weit schon einen Vorteil zu sehen, wo sind andere aktiv, wo klappt es und wo kann man möglicherweise in einem nächsten Schritt, in einem Folgeschritt mal nach Europa expandieren.
Das ist auch wertvolle Information in der aktuellen politischen Diskussion zum nationalen oder europäischen Payment Champion, weil das ist genau das Thema. In den klassischen Kartenmärkten wartete kein Mensch darauf, dass eine neue Zahlmethode kommt. Nee, in den klassischen Kartenmärkten tut sich PayPal ja auch schwer. Also man muss nach Frankreich schauen. PayPal in Frankreich ist lange nicht da, wo PayPal in Deutschland ist. Ja. Obwohl es da auch einen großen eBay-Marktplatz gab und PayPal da die gleichen Anforderungen hatte. PayPal in UK ist groß, aber auch da ist die Karte weiterhin relevant und ein Kartenabsatz relevant. Also insofern ist jetzt in dem Kontext europäische Payment die Digitalinitiativen, muss man auch das berücksichtigen, dass Europa eben nicht überall gleich ist und nicht alle Länder auf ein europäisches Instant Payment gewartet haben.
Ja, also das ist ja immer der Ansatz, Prinzip Gießkanne. Ich versuche etwas zu standardisieren und dann über alle Ländergrenzen hinweg das auszurollen. Ich sag mal, das klappt in einigen Bereichen sicherlich sehr gut, aber Zahlungsverkehr und Bezahlen hat immer auch etwas mit Mentalitäten zu tun. Warum tun wir uns denn in Deutschland mit Kartenzahlungen so schwer, gerade auch mit Kreditkarten? Die Leute haben doch in Deutschland die große Befürchtung, wenn sie einmal im Monat ihre Abrechnung bei der Kreditkarte bekommen, dass sie sich überschuldet haben. Der Deutsche zahlt am liebsten bar oder mittlerweile auch mit der Girocard, weil er sofort auf dem Kontoauszug sieht, oh ja, das Geld ist weg, das kann ich nicht mehr ausgeben. Und deswegen sind gewisse Urängste einfach gegeben. Das sieht in anderen Ländern anders aus. Und deswegen, glaube ich, ist es extrem schwierig und eine sehr, sehr große Herausforderung, vor der die Banken in Europa stehen, wenn sie sagen, sie möchten wirklich ein einheitliches, standardisiertes Produkt anbieten. Und ich glaube stattdessen eher an eine gewisse Pluralität.
Das ist eigentlich ein guter Gedankengang, den wir auch am besten auf der Transactions.io-Konferenz Ende November nochmal weiter diskutieren sollten, wo es auch um das Thema deutscher, schrecklich europäischer Payment Champion geht, weil aus meiner Sicht wir viel zu sehr aus dieser rein nationalen Brille die Sache diskutieren und der Meinung sind, nur weil wir es national dann eventuell gelöst haben, dass Europa auf eine tolle deutsche Lösung wartet. Das ist nicht notwendigerweise der Fall.
Naja, aber ich sag mal so, wir sehen ja am Beispiel von Giropay schon, wie komplex unsere Strukturen sind. Und es ist natürlich nochmal eine deutlich höhere Komplexität und ich möchte vor dieser Aufgabe gar nicht stehen, das auch nochmal für Gesamteuropa zu strukturieren, zu organisieren, zu entwickeln, weil jeder natürlich auch seine eigenen Interessen verfolgt. Das ist ja auch völlig natürlich, da spricht ja auch gar nichts dagegen. Aber ob dann ein ganz, ganz großer Kompromiss wieder die Lösung für Europa, für das Zahlen der Zukunft sein mag, das sieht man ja auch in der normalen Politik. Ob das dann immer der große Wurf ist, das darf man durchaus mal bezweifeln an der Stelle. Hm. Was nicht heißen soll, man sollte es nicht unbedingt versuchen.
Ja. Gut. Ich habe keine Fragen mehr. Willst du noch irgendwas loswerden?
Nee, eher nicht so.
Ja, dann bedanke ich mich für die vielen Insights. Ich glaube, Giropay ist für immer noch so viele, so, ja, das existiert ja irgendwie zu klein, um wirklich relevant zu sein, aber größer als man denkt. Ich bin mal gespannt, wie jetzt durch die PSD2 da nochmal ein Schub auf die Systeme kommen und vor allem, wie der Wettbewerb gegenüber Sofortüberweisung und Trustly und Ideal und alle anderen, die ja versuchen, auch nach Deutschland zu kommen in dem Bereich, wie sich der weiterentwickelt, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass dann auch in der User Experience und in dem Redirect positive als auch negative Erfahrungen sein können und der eine vom anderen sich da massiv auch unterscheiden wird.
Ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
Ja, vielen Dank dir.
Gern geschehen.
Der Hinweis nochmal und der Dank an unsere lieben Sponsoren, an Mastercard, an InnoPay, an FinCompare und an smartsteuer.de/fintech. Ich habe es gerade eben schon gesagt, kommt zur Transactions.io-Konferenz. Du bist auch herzlich eingeladen, Jörg.
Vielen Dank.
Ende November in Frankfurt. Das ist das dritte Konferenzformat neben der PEX und neben der BEX von Payment Banking. Diesmal nicht invite-only, auch wenn ich es gerade eingeladen habe. Es kann jeder Tickets kaufen. Ist eine sehr große Konferenz. Wir haben ein relativ gutes Programm mit interessanten Themen, unter anderem dem deutschen / europäischen Payment Champion, aber auch Keynotes von Christoph Bornschein, von Sascha Lobo und Günter Dück. Also kommt vorbei, schaut es euch an auf der Website transactions.io und wie gesagt, nächste Woche gibt es kein PSD2-Podcast, sondern was ganz anderes. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis demnächst. Tschüss!